SRF 1.
.30 Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformationen des Schweizer Radios. Die Raiffeisen und ihr neuer Chef, wo die Bank heute steht und was alles noch zu tun ist. Das Nullergebnis von Hanoi, warum der gescheiterte Gipfel zwischen den USA und Nordkorea für China gar nicht so schlecht ist. Dann in die Romandie, Cuckoo, Barmela-Effekt, wo bist du?
Der bleibt allgemein aus, wenn jemand in den Bundesrat einzieht für eine Partei. Das bringt keine Stimmen.
Wie Oskar Freisinger die SVP in der Westschweiz auf Touren bringen will, im Hinblick auf die Wahlen im Herbst. Um 13 Uhr, wer war Emilie Lieberherr? Eine streitbare SP-Politikerin, klar, aber wie war sie privat so? Das fragen wir ihre Biografin.
Und was sie am Abend geredet hat mit dem Mini, wo kein Publikum war, über das hat man auch in 92 Schachteln gar nicht gefunden.
Ein neues Buch, 50 Jahre nach Lieberherrs Brandrede zur Gleichberechtigung. Thema bei uns kurz vor und um eins im Tagesgespräch. Ein Rendezvous mit mir, Simon Loi, guten Mittag. Die Raiffeisen Bankengruppe hat im vergangenen Jahr rund 540 Millionen Franken Gewinn erzielt. 2017 lag dieser Gewinn noch bei über 900 Millionen Franken. Das letzte Jahr war turbulent für diese Gruppe, wegen des früheren Chefs Pierin Vinzenz. Raiffeisen musste die Geschäftsabläufe unter Vinzenz untersuchen lassen, Lehren daraus ziehen und sich neu organisieren. Jetzt will die Bankengruppe unter fast komplett neuer Führung vorwärts schauen. Heinz Huber ist seit Anfang Jahr Chef von Raiffeisen. Er kommt von der Thurgauer Kantonalbank. Wirtschaftsredaktorin Evelyn Kobler hat ihn eben an der Medienkonferenz in Zürich gefragt, was denn für ihn bei Raiffeisen anders sei als bei einer Kantonalbank.
Sie sind sehr unternehmerisch einerseits mal, mit vielen Aktivitäten. Es gibt natürlich auch diese Genossenschaftsstruktur, also diese Raiffeisenbanken haben eine hohe Autonomie, auch in ihren Entscheidungen. Und ich bin es vorher gewohnt gewesen, natürlich, man trifft eine Entscheidung und kann das sofort umsetzen. Hier muss man natürlich auch die Genossenschaften für seine Gedanken und für seine Ideen gewinnen.
Wenn ich Ihnen heute zugehört habe, Ihre Kernbotschaft war, wir wollen die Altlasten hinter uns lassen, wir möchten nach vorne schauen. Jetzt haben Sie aber eine Geschäftsleitung, da ist mehr als die Hälfte erst seit wenigen Wochen im Amt, genau wie Sie. Einige davon sind sogar nur interimistisch im Amt, also Sie sind eigentlich noch mit sich selber beschäftigt.
Also der Einzige, der neu ist, bin ich, sage ich jetzt mal so. Es ist nicht so, dass wir nur mit uns beschäftigt sind. Also diese Stellvertreter, die waren vorher schon in stellvertretenden Funktionen, die kennen das Geschäft, die kennen die Bank. Und es gibt uns auch Zeit, hier wirklich sorgfältig die Nachfolgeplanung durchzuführen.
Aber trotzdem, das sind jetzt Stellvertreter, die machen jetzt mal die Führungsfunktion, wissen aber nicht, ob sie dann das definitiv tun dürfen oder ob sie dann wieder ins zweite Glied zurückgehen müssen. Ich stelle mir das schwierig vor.
Diese Stellvertreter, die sind sehr committed zu dem, was sie machen. Wir haben auch klar und transparent kommuniziert. Wir werden die Nachfolge suchen und wir werden das intern und extern machen.
In der Medienmitteilung schreiben Sie, 2018 war das Jahr des Aufräumens, 2019 das Jahr des Übergangs, also Normalität gibt es erst 2020 bei der Raiffeisengruppe.
Gut, die Vergangenheit, die müssen wir aufarbeiten, die gehört jetzt zu unserer Geschichte. Aber wir haben jetzt wieder mehr Zeit, um auch uns um bankstrategische Themen zu kümmern und auf unser Kerngeschäft zu konzentrieren. Und das möchten wir machen. Insofern ist das Übergangsjahr so zu verstehen, dass der Erneuerungsprozess seinen Lauf nimmt, wir die Geschäftsleitung komplettieren, aber in erster Linie konzentrieren wir uns wirklich auf das, was unsere Kernaufgabe ist, nämlich Dienstleistungen und Produkte für unsere Kundinnen optimal anzubieten.
Der Raiffeisen-Chef hat also die Kundinnen und Kunden im Blick, im Fokus. Ich fragte Evelyn Kobler, wie steht die Bank eigentlich heute imagemäßig da?
Eigentlich nicht schlecht, wenn Sie die Kunden ansprechen. Die haben der Raiffeisen-Gruppe nie den Rücken gekehrt. Das belegen die Zahlen zum letzten Jahr. 2018 haben sie über 6 Milliarden Franken neues Geld zur Raiffeisen-Gruppe gebracht. Und das ist eigentlich eine stolze Summe. Also die Raiffeisen-Bank muss nicht Vertrauen primär bei den Kunden zurückgewinnen, sondern vor allem intern, also bei der Belegschaft. Da gibt es einen Machtkampf zwischen der Zentrale auf der einen Seite und den 246 Raiffeisen-Banken in den Regionen.
Und dieser Schatten von Pierin Vinzenz, der ja jahrelang Raiffeisen war, diese Bank verkörperte, wie lang ist dieser Schatten heute eigentlich noch?
Der ist immer noch da, also der ist nicht ganz weg. Obwohl es neue Leute an der Spitze sind, die da sind, obwohl es eine neue Organisation hat, eine neue Strategie auch. Aber die Ära Vinzenz holt die Bank immer wieder ein. Es laufen ja noch ein Verfahren bei der Zürcher Staatsanwaltschaft, die allenfalls Anklage gegen Pierin Vinzenz erhebt. Die Bankenaufsichtsbehörde FINMA untersucht noch, die Bank selber prüft auch, ob sie Geld zurückfordern kann und will von den Verantwortlichen von damals. Also Raiffeisen ist doch länger dann in den Medien mit ihren Altlasten.
Das sagt Wirtschaftsredaktorin Evelyn Kobler im Rendezvous. Nun Nachrichten in der Übersicht heute mit Christian Lüscher.
Pakistan öffnet seinen Flugraum für zivile Flüge wieder teilweise. Seit Mittwoch war er wegen des Konflikts mit Indien geschlossen. Ab diesen Minuten sollen Linienflugzeuge gewisse Flughäfen in Pakistan anfliegen können, wie die Luftfahrtbehörde mitteilt. Flüge durch den pakistanischen Luftraum seien hingegen weiterhin nicht möglich. Das betrifft etwa Flüge von Europa nach Thailand oder Singapur. Am 4. März solle der gesamte Luftraum Pakistans wieder geöffnet werden, teilt die Luftfahrtbehörde mit. Die Schweizer ÖV-Unternehmen bieten ab Mai für jugendliche Kunden ein neues Abonnement an. Es ersetzt das bisherige Gleis 7-Abo. Das neue Angebot 725 ermöglicht abends nach 19 Uhr freie Fahrt im Schweizer ÖV, wie der Verein CH Direkt mitteilt. Im Gegensatz zum Gleis 7 gelte das neue Angebot auch für Stadtnetze und im Postauto. Damit verdreifache sich der Gültigkeitsbereich. Kosten soll das neue Abo für Jugendliche 390 Franken im Jahr. Darin nicht enthalten ist das Halbtags-Abo. Dieses können Jugendliche neu für 100 Franken kaufen. Der Referenzzinssatz für Wohnungsmieten bleibt unverändert bei 1,5%. Das teilt das Bundesamt für Wohnungswesen mit. Mieterinnen und Mieter können somit keinen Anspruch auf eine Senkung ihrer Mieten geltend machen. Vermieter können die Mietzinse gestützt auf den Referenzwert auch nicht erhöhen. Der Referenzzinssatz ist seit Sommer 2017 bei 1,5%. Der abtretende Zürcher FDP-Regierungsrat Thomas Heiniger soll neuer Präsident des Schweizerischen Roten Kreuzes werden. Der Rotkreuzrat teilt mit, er habe Heiniger als Nachfolger von Präsidentin Annemarie Huber-Hotz vorgeschlagen. Heiniger soll an der Rotkreuzversammlung Ende Juni gewählt werden. Er sei ein ausgewiesener Experte im Gesundheitswesen, heißt es in der Mitteilung. Der 62-Jährige ist seit 2007 Gesundheitsdirektor des Kantons Zürich. Zu den Wahlen am 24. März tritt er nicht mehr an. In Frankreich sind drei Viertel der fest installierten Radarfallen in der letzten Zeit beschädigt worden. Das sagte Innenminister Christophe Castaner dem Sender France 2. In Frankreich wird seit Monaten heftig über Geschwindigkeitsbeschränkungen gestritten, weil die Regierung das zulässige Tempo auf Landstraßen von 90 auf 80 Kilometer pro Stunde herabgesetzt hat. Innenminister Castaner sieht einen direkten Zusammenhang zwischen den beschädigten Radarfallen und dem jüngsten Anstieg der Verkehrstoten. Im Dezember seien die Geschwindigkeitsvergehen an Orten mit beschädigten Blitzgeräten um das Vierfache gestiegen. Der Sommer, der in Australien zu Ende geht, ist der heißeste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Zwischen Anfang Dezember und Ende Februar lag die Durchschnittstemperatur 1,2 Grad höher als der bisherige Rekord von 2012-13. An vielen Messstationen wurden tagelang Höchsttemperaturen von 50 Grad Celsius verzeichnet. In der Kleinstadt Nuna sank die Temperatur auch in der Nacht nie unter 39 Grad. Der australische Sommer war auch außerordentlich trocken, mit Ausnahme von verheerenden Überschwemmungen im Nordosten des Landes. Das Wetter bei uns. Heute Nachmittag regnet es im Norden zeitweise. Oberhalb von etwa 1000 Metern fällt Schnee. Im Süden scheint die Sonne. Morgen wird es teils sonnig, teils bewölkt, bei etwa 12 Grad im Norden und 17 Grad im Süden.
Keine gemeinsame Erklärung, kein gemeinsames Mittagessen, rein gar nichts schaute gestern heraus beim Gipfeltreffen zwischen Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un und US-Präsident Donald Trump. Auf das, was da in Hanoi zu nichts führte, auf das schaute man auch gespannt in China, das hinter den Kulissen eigene Interessen vertritt, wenn es um Nordkorea geht. Aus Shanghai, Nordostasien-Korrespondent Martin Aldrovandi.
China rief die USA und Nordkorea gestern weiterhin zum Dialog auf. Ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums sagte, die beiden Seiten müssten sich in der Mitte treffen. Man hoffe, dass die Gespräche weitergingen. Denn China nimmt in den Verhandlungen eine wichtige Rolle ein. Das sagt der chinesische Nordkorea-Experte Lü Chao. Lü leitet die Abteilung für Nordkorea-Studien am Sozialwissenschaftlichen Institut in Liaoning. So habe China auch dieses Mal sichergestellt, dass Kim Jong-un und dessen Delegation zum Gipfel reisen konnte. Noch nie konnte ein ausländischer Regierungschef quer mit dem Zug durch China fahren. Auch dies zeigt, dass China hier hilfreich ist. Eine politische Einigung zwischen den USA und Nordkorea sei der einzige Weg, sagt Chinas Regierung. Denn eine Rückkehr zu gegenseitigen Kriegsdrohungen zwischen Kim und Trump, wie noch vor 2 Jahren, daran hat Chinas Regierung gar kein Interesse. Nochmals Lü Chao. Die Nordkorea-Frage hat mit der Sicherheitslage in Chinas direkter Nachbarschaft zu tun. Deshalb ist auch China klar für eine atomwaffenfreie koreanische Halbinsel. Das Problem muss aber auf friedliche Weise gelöst werden. Es darf nicht zum Chaos kommen. Sprich, China ist gegen ein militärisches Eingreifen der USA, dazu noch direkt an der eigenen Grenze. China will also einerseits keine Kriegsrhetorik zwischen Trump und Kim sehen, andererseits betrachtet es eine allzu rasche Annäherung der beiden Seiten ebenfalls mit Skepsis. Dass es am Treffen gestern zu keiner Einigung kam, sei für China gar nicht so schlecht, sagt Steve Chung, Nordkorea-Experte an der Chinese University in Hongkong.
China at this moment will continue to use the North Korean issue to
China wird nun versuchen, das Thema Nordkorea zu nutzen, um mit den USA zu feilschen. Insbesondere da der Handelskonflikt mit den USA ja noch nicht gelöst ist. China hofft so, womöglich mehr Zugeständnisse von den USA zu erhalten, weil die USA wiederum auf Chinas Hilfe mit Nordkorea angewiesen sind. Dies gilt insbesondere für die Wirtschaftssanktionen, die wichtigste Trumpfkarte der USA. Die Sanktionen gegen Nordkorea werden offiziell auch von China mitgetragen. China ist der mit Abstand größte Handelspartner von Nordkorea, hat aber in der Vergangenheit die Sanktionen in der Praxis nicht immer gleich streng umgesetzt.
Donald Trump will continue to need China to work out more, to give more pressure to Pyongyang.
Donald Trump wird deshalb weiterhin auf China angewiesen sein, darauf, dass China Druck auf Pyongyang ausübt, damit Nordkorea bereit ist, weiter zu verhandeln.
Blick auf die Uhr, 12 Uhr und gleich 43 Minuten. Hier im Rendezvous neues Ungemach für die Credit Suisse. Das schuldengeplagte Mosambik reicht Klage gegen die Schweizer Grossbank ein. Und danach bei uns. Die SVP und die Romandie. Beziehungsstatus kompliziert. Worte des Monats. Wir lassen den Speaker des britischen Unterhauses. Ja, den da.
Und
wir schicken den da zum Aufräumen in die weite Welt hinaus. Und dann ist da noch Emilie Lieberherr. Ja, die da.
Habt Vertrauen mit den Frauen.
Und deren Brandrede vor 50 Jahren vor dem Bundeshaus. Dazu dann auch unser Tagesgespräch mit der Biografin um eins. In regelmäßigen Abständen machen unsere Großbanken Credit Suisse und UBS Schlagzeilen, nicht immer die besten allerdings. Die UBS hat letzte Woche mehr als einen Schuh voll rausgezogen in Frankreich, wo sie wegen Geldwäscherei und Steuerhinterziehung mit 4,5 Milliarden Euro gebüßt wurde. Die UBS zieht das Urteil weiter. Heute nun ist die Reihe wieder an der Credit Suisse. Da gibt es zwar kein Urteil, aber doch eine Anklage. Geklagt hat das afrikanische Mosambik, und zwar in London. Klaus Ammann, was wirft Mosambik denn der CS vor?
Ja, ganz genau wissen wir das nicht. Die Anklageschrift ist bisher nicht öffentlich. Klar ist, dass Mosambik die CS zur Verantwortung ziehen will, weil die Bank einen großen Teil von insgesamt 2 Milliarden US-Dollar an Entwicklungskrediten für Thunfisch, Küstenüberwachung, Erdgasförderungsprojekte für Mosambik eben organisiert hat. Die Projekte sind aber nie zum Fliegen gekommen und ein großer Teil der Gelder ist versickert. Und jetzt sagt Mosambik, es sei getäuscht worden.
Warum sind denn diese Milliarden nicht dort angekommen, wo sie hätten ankommen sollen?
Ja, dazu wissen wir einiges, weil drei Ex-Mitarbeiter der Credit Suisse Investmentbank in London bereits Anfang Jahr angeklagt worden sind in New York. Und aus der Anklageschrift, da steht eben, dass diese Leute die Kredite eigentlich nur benutzt hätten, um sich zu bereichern. Also mindestens 200 Millionen Dollar dieser 2 Milliarden seien in deren Taschen geflossen. Damit hätten sie unter anderem auch den damaligen Finanzminister von Mosambik bestochen, damit dieser den Kreditgebern eine Staatsgarantie gegeben hat. Sprich, er hat gesagt, dass Mosambik bezahle, falls die Projekte die erwartete Rendite nicht einbringen. Das ist jetzt eben nicht geschehen. Also die Thunfangfische wurden zwar gekauft, waren aber offenbar von sehr schlechter Qualität. Und so steht jetzt Mosambik vor großen Schulden. Dazu kommt dazu, dass der IWF, der Internationale Währungsfonds, als das Ganze aufgeflogen ist, gesagt hat, da drehen wir dem Land den Hahn zu. Der Druck ist also enorm und deshalb klagt das Land jetzt gegen die Schweizer Grossbank.
Ja, und wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass die CS dann auch verurteilt wird?
Das ist schwierig zu sagen. Der ganze Fall wirft natürlich ein schiefes Licht auf die Bank. Die CS wollte heute gegenüber Radio SRF auch keine Stellung nehmen. Bisher hat sie sich jeweils auf den Standpunkt gestellt, dass die involvierten ehemaligen Angestellten die Bank ausgetrickst hätten. Tatsächlich scheinen diese beträchtliche kriminelle Energie aufgebracht zu haben. Sie haben Dokumente gefälscht, Bestechungsgelder eben bezahlt, falsche Angaben gemacht, auch intern. Sie haben auch kurz nach der Vergabe der Kredite die CS London verlassen und über eine private Investitionsfirma vermutlich noch mehr Geld daraus abgezweigt. Jetzt steht aber die Bank im Fokus und sie wird sich erklären müssen. Die internen Kontrollen haben nämlich angeblich schon bis zu einem gewissen Grad funktioniert. Man hat gewarnt, dass da etwas nicht so sauber läuft, aber eben offenbar nicht energisch genug durchgegriffen. Fragt sich natürlich auch, wie weit oben man bei der Credit Suisse von diesen Machenschaften wusste.
Das waren Informationen von Klaus Ammann aus der SRF-Wirtschaftsredaktion. Es will einfach nicht recht laufen für die SVP in der Westschweiz. Seit 2015 hat sie dort in praktisch allen kantonalen Wahlen Sitze verloren. Die SVP zieht bei den Romands weniger gut als in der Deutschschweiz. Bei den eidgenössischen Wahlen im Herbst soll sich das jetzt ändern, dank Oskar Freisinger. Der Walliser Altnational- und Regierungsrat leitet die SVP-Kampagne in der Westschweiz. Und gestern heizte Freisinger seinen Parteikolleginnen und Kollegen ein, in La Brevin im Neuenburger Jura. Westschweiz-Korrespondentin Barbara Golpi war dabei.
Eine Handorgelkapelle sorgt für warme, heimelige Stimmung. Doch der Schein trügt. Politisch weht der SVP ein frostiger Wind entgegen in La Brevin, dem Sibirien der Schweiz. Der Gemeindesaal ist bis auf den letzten Platz gefüllt. Falls noch Interessenten da seien, die sich für die eidgenössischen Wahlen zur Verfügung stellen möchten, sollten sie sich melden, ruft der Kantonalpräsident in den Saal. Die Frist sei verlängert worden. Ursprünglich hatten sich nur 3 Kandidaten gemeldet. Nils Hosle-Christ ist einer davon. Er ist SVP-Fraktionschef im Kantonsparlament. Die SVP kämpfe in Neuenburg nach wie vor damit, salonfähig zu sein, sagt er.
Pour l'assumer, être UDC, aux yeux des gens toujours. Par exemple, je pense à un commerçant.
Geschäftsleute haben zum Teil immer noch Angst, ihre Unternehmen leiden, wenn die Kunden wissen, dass sie SVP-Mitglieder sind.
Les conséquences d'une appartenance politique.
Als Zugpferd ist Yvan Perrin als Kandidat zurückgeholt worden. Der ehemalige Regierungsrat ist einst aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten. Äußern will er sich nicht, doch seine Gesundheit ist nach wie vor fragil und jünger ist er auch nicht geworden. Überalterung und eine dünne Personaldecke machen der SVP besonders in Neuenburg, aber auch in den meisten anderen Westschweizer Kantonen zu schaffen. Das Wählerpotenzial sei da, ist der neue Kampagnenleiter Oskar Freisinger überzeugt.
Nur ist die Westschweiz tendenzmäßig linker. Und ich spüre das. Wir müssen hier mehr Überzeugungsarbeit leisten und deshalb immer wieder zurückkommen auf das Hauptthema. Wollt ihr selber euer Schicksal bestimmen oder nicht? Der Westschweizer ist etatistischer als der Deutschschweizer. Er heißt staatsgläubiger.
Kernargumente der SVP wie Volkssouveränität oder direkte Demokratie ziehen deshalb weniger. Auch Europa gegenüber ist die Westschweiz tendenziell offener eingestellt als die Deutschschweiz. Oskar Freisinger will mit denselben Inhalten, aber mit einer anderen Rhetorik als in der Deutschschweiz überzeugen.
In der deutschen Schweiz fährt man einen direkteren Stil. Und in der Westschweiz, da muss man eher durch die Blume reden. Ein Slogan wird geändert unter das Plakat. Wir werden unsere eigene Kampagne fahren, auch damit die Westschweiz nicht immer nur den Stil übernimmt, der in der deutschen Schweiz ist.
Dies soll auch dazu beitragen, das nach wie vor verbreitete Vorurteil abzubauen, die SVP sei eine Importpartei aus der Deutschschweiz. Die meisten kantonalen Sektionen in der Romandie sind erst vor gut 20 Jahren gegründet worden. Eine längere Tradition hat die SVP in der Waadt, im grössten Westschweizer Kanton. Und die Waadt ist auch der nächste Gradmesser. Bei der anstehenden Ersatzwahl von Pierre-Yves Maillard will die SVP der SP diesen Sitz streitig machen und wieder in die Kantonsregierung einziehen. Zurzeit ist die SVP in keinem Westschweizer Kanton mehr im Staatsrat vertreten. Auf den Schub, der die Wahl des Waadtländer SVP-Bundesrats Guy Parmelin hätte bringen sollen, auf den sogenannten Parmelin-Effekt, hoffte man bis jetzt vergebens. Oskar Freisinger relativiert.
Der bleibt allgemein aus, wenn jemand in den Bundesrat einzieht für eine Partei. Das bringt keine Stimmen.
Ganz sicher nicht förderlich sind die hausgemachten Probleme, mit denen die SVP im letzten Jahr gleich in mehreren Kantonen Schlagzeilen gemacht hat, nämlich mit internen Querelen und Rücktritten. Die Romandie ist und bleibt ein hartes Pflaster für die SVP. Oskar Freisinger kennt die Gegebenheiten und auch die subtilen kantonalen Unterschiede. Sein Geheimrezept heißt Humor.
Da kann man sehr direkt sein. Ich habe das vorhin auf der Bühne wahrscheinlich gezeigt. Das war sehr direkt, aber es war mit so viel Humor, dass die Leute, die lachen dann einfach. Und wenn man Leute zum Lachen bringt, hat man gewonnen.
Tatsächlich hatte Oskar Freisinger in La Prévin die Lacher auf seiner Seite. Nun liegt es an ihm, nicht nur eine unterhaltsame Show zu bieten, sondern auch zu überzeugen, so dass bei den eidgenössischen Wahlen auch die SVP zu lachen hat.
Die Reportage von Barbara Kolpi. Ja, früher trug der Sprecher des britischen Unterhauses Perücke, was ihm natürlich zusätzlich Autorität verlieh. Heute trägt der aktuelle Speaker John Bercow bunte Krawatten, was allerdings nicht der Tradition, sondern vermutlich vielmehr seiner Persönlichkeit geschuldet ist. Auf jeden Fall strahlt er auch ohne Lockenperücke Autorität aus. Wenn er während der zahllosen hitzigen Brexit-Debatten im Unterhaus mit einem bellenden
«Oder!»
zur Ordnung ruft, dann hat er für einen Moment Ruhe im Stall. Ich sagte mir, wer eine Brexit-Debatte bändigen kann, der kann sicher auch andernorts auf der Welt für Ordnung sorgen. Die Worte des Monats Februar. Erster Einsatz für unseren Speaker, Stichwort Algerien.
«Oder!»
Denn dort in Algerien soll ein greiser Mann zum fünften Mal in Folge Präsident werden. Das Problem, Abdelaziz Bouteflika ist nicht nur 81-jährig, sondern kann seit einem Schlaganfall 2013 kaum noch sprechen. Egal, sagt der heimische Soziologe.
Les élections, c'est pas un moyen de changement du système politique algérien. C'est pour ça que de plus en plus les Algériens, le citoyen moyen, ne croit plus aux élections.
Die Algerier glaubten eh nicht mehr an Wahlen. Und das Ausland rätselt weiter, wer regiert dieses Algerien eigentlich? Nächste Herausforderung für den britischen Speaker, die Welt der Missen und der Messen. Eine vergleichsweise leichte Sache.
Oder.
Zweimal mahnen und schwupps gibt die aktuelle Miss der Schweiz ihr Krönli wegen Unvermögen vorzeitig ab. Und die angeschlagene Mutter aller Messen.
Jetzt ist Mustermess, z'Basel am Meer.
Die schließt gerade für immer ihre Tore, nach 103 Ausgaben. Zum letzten Mal Staubsauger, Dampfbügeleisen, Dachfenster. Zum letzten Mal Hörgeräte, Gemüseschneider, Whirlpools. Die Muba, die Grande Dame aller Messen, hatte ihr Publikum immer mehr aus den Augen verloren. Die Basler Regierungsvizepräsidentin Eva Herzog meinte lapidar:
«Ich finde, es ist Zeichen der Zeit und das hat keinen Sinn, irgendwie melancholisch rumzuklönen.»
Nach dem Motto «Lieber ein Ende mit Schrecken», ja, Sie wissen schon. Weiter geht's für unseren Unterhaus-Speaker in Schweden, in Åre. Was für ein Gemotze dort wegen der Kombination an der Ski-WM. Echt.
Oder!
Carlo Janka war nach der Kombi stinksauer. Zu schlecht die Bedingungen beim Slalom, zu klein die Chancen für die Abfahrer, maulte er.
Ja, ich glaube, es ist auch für den Zuschauer daheim interessant, wenn das Rennen so schnell gelaufen ist. Müssen wir schon schauen, dass wir da etwas ändern, weil so ist schon der Tod von der Kombination. Ja.
Und überhaupt, die Stimmung in der Schweizer Mannschaft sei wie tot, legte Janka nach. Und Swiss-Ski-Präsident Urs Lehmann sagte bei uns im Tagesgespräch:
Die Aussage von Carlo Janka, die ist extrem unglücklich, vom Zeitpunkt her.
Aber man würde den Vorwürfen natürlich trotzdem nachgehen. Gemach, Gemach. Und der Speaker bittet eindringlich um Gelassenheit.
Zen!
Entspannen und dann Vollgas mit Fokus in Ore, wo Wendy Holdener zweimal Gold und Corinne Sutter einmal Bronze und einmal Silber holten.
Das ist jetzt so auf ein Podest gelangt hat, bin ich mehr als glücklich.
Aber eben, Ausruhen gilt nicht für einen Speaker mit der Mission Weltordnung. Und so landet er zwangsläufig in den USA, wo sich gerade ein rechtliches Puff abzeichnet, weil US-Präsident Trump das machte, womit doch so viele gerechnet hatten, den nationalen Notstand erklären.
So, I'm going to be signing a national emergency. And it's been signed many times before.
Weil er The Wall zu Mexiko doch so unbedingt will. Und bei Trump beißen zuweilen nicht nur die Demokraten auf Granit, auch unser chaoserprobter Ordnungsmacher, der Speaker, kommt da ans Limit. Alle seine Aufrufe zur Mäßigung schlug Trump in den Wind, worauf zahlreiche US-Bundesstaaten unter der Leitung Kaliforniens Klage gegen die Notstandserklärung einreichten. Ja, der Speaker, der könnte jetzt toben, wie Bruno Ganz als Hitler.
Das war ein Befehl!
Doch das würde der Sache nicht wirklich gerecht. Auch Bruno Ganz nicht, der diesen zeigigen Hitler mit seiner zittrigen Hand, dem Untergang geweiht, dem Führerbunker, so authentisch verkörperte, dass einem beim Zuschauen ganz anders wurde.
Ja, mehr als interessant, so etwas zu riskieren. Die Möglichkeit, dass das schief geht, ist enorm groß und das ist vielleicht ganz gut.
Sagte Bruno Ganz, dieser Große des deutschsprachigen Theaters und Films, der diesen Februar 77-jährig gestorben ist. Die Möglichkeit, dass es schief geht. So schließt sich auch für unseren britischen Speaker der Kreis. Der Brexit hat ihn wieder und mit ihm der ganz alltägliche Wahnsinn im Unterhaus. Wer an die politische Schweiz der letzten Jahrzehnte denkt, kommt nicht an Emilie Lieberherr vorbei. Die Zürcher Sozialdemokratin hat geprägt. Als Ständerätin, als Sozialvorsteherin der Stadt Zürich und als Vorreiterin der Schweizer Frauenbewegung. Heute erscheint eine Biografie über Emilie Lieberherr, die vor 8 Jahren gestorben ist. Über diese Biografie reden wir gleich im Tagesgespräch, erst aber machen wir eine Zeitreise. Heute vor 50 Jahren stellte sich Emilie Lieberherr vors Bundeshaus und forderte zusammen mit 5'000 Personen gleiche Rechte für Frau und Mann. Inlandredaktorin Sabine Gorsche.
Habt Vertrauen mit den Frauen. Frauenrecht, Menschenrecht.
Vor dem Bundeshaus auf einem Podest steht sie, die Frau im roten Mantel, Emilie Lieberherr, 45 Jahre alt, die Anführerin der Frauenbewegung. Zuvorderst steht sie und liest dem Bundesrat die Leviten.
Wir Schweizerinnen hier auf dem Bundesplatz fordern das volle Stimm- und Wahlrecht auf eidgenössischer und kantonaler Ebene.
Sie sei schon immer ein radikales Weib gewesen, sagt Lieberherr einmal über sich selbst. Mutig, geradlinig, resolut bis hin zur Sturheit geht sie voran und bahnt den Weg für so viele andere Frauen nach ihr. Konventionen bricht sie gleich reihenweise. Überall ist sie die Erste. Als erste Urnerin macht die junge Frau aus Erstfeld die Matur, studiert, doktoriert. Später ist sie die erste Frau in der Zürcher Stadtregierung und die erste Deutschschweizer Ständerätin. Die Frauenrechte sind ihre Mission, die sie aber immer auch mit Humor vertritt.
Jetzt eine ganz realistische Lösung. Steuern zahlen, aber auch die Wahlen. Alle miteinander. Steuern zahlen, aber auch die Wahlen.
Nach Lieberherrs sogenannter Brandrede an diesem 1. März 1969 blasen die Demonstrantinnen mit Trillerpfeifen dem Bundesrat und überhaupt den Schweizer Männern den Marsch. Eine offizielle Reaktion bleibt aus, denn die rein männliche Landesregierung ist an diesem Tag nicht im Bundeshaus anzutreffen. Dafür lauern versteckt hinter Fassaden und Säulen Feuerwehrmänner und Polizisten mit Wasserschläuchen und Tränengas, allzeit bereit, die aufmüpfigen Frauen in die Schranken zu weisen. Doch die unbewilligte Demonstration, der Marsch nach Bern, bleibt friedlich und lieber Herr erhält eine Fische der Bundespolizei. Aber der politische Druck steigt und Emily Lieberherrs Brandrede und der Bundesplatz voller Frauen und Männer trägt einen vielleicht entscheidenden Teil dazu bei, dass zwei Jahre später das Frauenstimmrecht auf nationaler Ebene in der Schweiz Realität wird.
13 Uhr. Emily Lieberherr, streitbar und herzensgut, Weib und Königin. Unser Tagesgespräch gleich im 1.4. nach den Schlagzeilen. Christian Löscher.
Die Raiffeisen Bankengruppe hat im vergangenen Jahr rund 540 Millionen Franken Gewinn erzielt. Das ist rund 40% weniger als 2017. Grund sind unter anderem Wertberichtigungen auf Beteiligungen, die der frühere Chef Pierin Vinzenz gekauft hatte. Pakistan ist daran, seinen Flugraum wieder zu öffnen, vorerst aber nur teilweise. Linienflugzeuge können gewisse Flughäfen in Pakistan wieder anfliegen, Flüge über das Land hinweg sind aber immer noch nicht möglich, was etwa Umwege von Europa nach Thailand bedeutet. Der Referenzzinssatz für Wohnungsmieten bleibt unverändert bei 1,5%, somit bleiben auch die Mietzinsen stabil.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.